Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen bei einer neuen Folge Kurvendiskussion. Und der Winter steht ja schon fast vor der Tür und damit beginnt ja für viele die jährliche Zwangspause, in der man sich dann vielleicht auch um größere Wartungsmaßnahmen kümmern kann. Gleichzeitig laden ja die relativ milden Winter auch dazu ein, dass man vielleicht trotzdem Motorrad fährt. Vielleicht nicht auf einer Reise, aber zumindest um zu pendeln. Und genau da kommen ja Winterbikes ins Spiel. Also günstige Gebrauchte, wo Schraubenköpfe und Aluteile vielleicht sowieso schon blühen und der Wertverlust einem dann ziemlich egal ist. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, ich bin Podcaster und Redakteur bei Motorrad und begrüße jetzt erstmal meinen Kollegen aus dem Unterwegsressort, Thorsten Dentges.
Ja, hallo, liebe Hörer und natürlich auch Motorradleser, hoffen wir.
Ja, Thorsten, das ist ein gutes Beispiel, weil unsere Leser und auch Stammhörer, die wissen ja, dass vor allem du, aber auch ich, dass wir uns ja auch lange Zeit mit Gebrauchtmotorrädern beschäftigt haben. Und deswegen wollen wir mit dieser Folge mal wieder so einen Blick auf den Gebrauchtmarkt werfen. Und bevor wir jetzt zu den einzelnen Modellen kommen, wollte ich erstmal nochmal vorab fragen, was verstehst du unter einem Winterbike und ist oder war das für dich ein Thema?
Nee, ehrlich gesagt, ein großes Thema war es nicht, weil es lange, lange Jahre für mich gab. Da war ich ganzjahres Motorradfahrer. Und ab dem Zeitpunkt, seitdem ich hier beim Motorrad arbeite, habe ich mir jetzt, sage ich mal, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mir noch zusätzlich zu einem privaten Motorrad ein weiteres Wintermotorrad zu kaufen, sondern meine Alltagsmotorräder, die ich hier neben unseren zur Verfügung stehenden Testmotorrädern habe, benutzen kann. Das ist ohnehin meistens so ein Alltagsmotorrad, was man dann auch als Winterbike bezeichnen kann. Aber auf deine Frage, nein, es gibt keine Definition für Winterbike. Also ich wüsste jedenfalls keinen Hersteller, der jemals so etwas aktiv angeboten hat, also irgendwie die GS als Winter Edition oder irgendwie sonst was. Das Einzige, was so ein bisschen in die Richtung geht, wäre ja das Thema Gespann, aber das lassen wir, glaube ich, heute außen vor. Ja. Du hast es vorhin eigentlich schon selber genannt oder du hast die Definition in meinen Augen dafür schon gegeben, nämlich es geht um zwei Aspekte. Das eine ist, dass man sich nicht ärgern muss, wenn es mal irgendwie umfällt oder eben von irgendwelchen Wetterunbilden verdreckt wird, das Motorrad oder Oberflächen vielleicht sogar durch Salz angegriffen werden, ebenso die üblichen Nebenwirkungen, die Winterfahrten mit sich bringen. Das ist sicherlich das eine und damit einhergehend für mich das wichtigste Argument und das hast du vorhin auch schon genannt und das ist der Punkt günstig, preisgünstig, um nicht zu sagen billig, sprich kein Geld kaputt zu machen und ich glaube darauf werden wir uns heute so ein bisschen auch konzentrieren.
Ja, also die Definition für mich jetzt zumindest habe ich ja wie gesagt schon ein bisschen vorweggenommen. Für mich ist es tatsächlich auch kein Thema aufgrund meiner Arbeitssituation. Ich könnte es mir aber, wenn ich woanders arbeiten würde und eben, wenn es eben um dieses Pendeln geht, dann könnte ich es mir schon gut vorstellen. Aber das Thema mehrere Motorräder haben versus ein Motorrad, das hatten wir ja schon mal. Aber ich könnte es mir gut vorstellen. Und deswegen die Vorschläge, die ich dann nachher auch nennen werde, das sind schon auch Sachen, die ich mir grundsätzlich persönlich auch gut vorstellen könnte. Also es sind jetzt nicht nur objektive Empfehlungen in dem Sinne.
Ja, ich glaube, in die gleiche Richtung geht das bei mir auch.
Ja. Und was ich jetzt auch bei der Vorbereitung noch gemerkt habe, bei den Motorrädern ist, dass ich da auch schnell in so einen Zielkonflikt geraten bin, weil ich merke, dass mir das Motorrad, das ich fahre, schon auch wichtig ist, zumindest wenn es mein eigenes ist. Und ich habe mir dann schon auch, oder ich hab mich dabei ertappt, dass das Motorrad, also selbst so eine Wintermöhre, ja, die ja wirklich, wo es wirklich nur um das Zweckmäßige von A nach B kommen, selbst da würde ich mir jetzt auch nicht alles kaufen wollen. Und das war für mich ganz spannend. Also dieses nicht viel Geld ausgeben wollen, auch schon was Runtergerocktes vielleicht sich in die Garage stellen und gleichzeitig soll es dann vielleicht doch auch ein bisschen Spaß machen und ein bisschen schön sein. Also das fand ich ganz interessant jetzt.
Das finde ich grundsätzlich auch ganz spannend und ganz interessant, weil das würde natürlich auch ausufern, wenn wir zwischen den Hunderten von Modellen, wahrscheinlich ja Tausende von verschiedenen Modellen, jetzt versuchen würden, da irgendwie so eine Kategorisierung oder so unabdingbare Empfehlung auszusprechen. Es bleibt natürlich alles sehr subjektiv, aber wir hoffen mit unseren Ideen, so eine kleine Inspiration zu geben oder in die richtige Richtung zu führen. Was hast du denn dir gedacht? Wollen wir gleich in die Vollen gehen? Wir können ja nachher über das Allgemeine auch noch im Nachhinein sprechen, oder sollen wir erstmal die grundsätzliche Problematik beim Kauf von solchen Motorrädern?
Ich würde mal gleich in die Vollen gehen. Und okay. eine kleine Vorab-Info noch. Bei mir war so das Motto 2000. Ich habe mir Modelle gesucht, die nicht älter als Baujahr 2000 sind, die aber auch nicht viel teurer sein sollen als 2000.
Okay, gut.
Weil natürlich für unter 1000 Euro irgendein, wie gesagt, abgerocktes Ding, ja, dazu kommen wir noch. Aber ich wollte schon ein gewisses Maß an Komfort haben. Und damit auch zu meinem ersten Vorschlag. Fairerweise hat mich da auch der Kollege Rolf Henniges draufgebracht durch seine Geschichte, die auch im Motorrad war. Die BMW F800S.
In welcher Heftnummer, liebe Hörer, das könnt ihr dann in den Shownotes lesen.
Müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Aber ich werde es reinschreiben. Bei ihm war es nämlich der gleiche Gedanke. Er hat ein Alltagsmotorrad gebraucht, auch für den Winter. Und ich war jetzt selbst überrascht, wie günstig die gerade für BMW-Verhältnisse schon hergeht. Ich habe eine gefunden, ganz konkret für 2200 Euro. Die hat 46.000 Kilometer drauf, was ja echt okay ist. Und die hatte auch schon, das ist das Charmante, die hatte sogar schon rostige Schraubenköpfe, auch die Bremsscheiben. Man hat schon gesehen, dass die schon mal Streusalz gesehen hat, auf jeden Fall. Hatte aber auch ABS und zumindest laut der Beschreibung auch einige neue Teile, sogar neues Gabelöl, neuen Antriebsriemen. Also so aus dem Inserat her hat die jetzt ganz, ganz gut gewirkt. Und eben auch ABS und Heizgriffe. Und die wäre jetzt, also es war jetzt auch kein Einzelfall. Ich habe auch noch welche gefunden mit 36.000 oder mit 70.000 Kilometern. Also alles eigentlich im Rahmen, wenn sie gut gepflegt sind. Und der Motor ist ja auch, ja, es ist jetzt vielleicht nicht der emotionalste Antrieb, aber an sich ein wirklich zuverlässiges Aggregat und da ist ein bisschen Windschutz. Und ich habe mir echt gedacht, also für knapp über 2000, da kann man doch echt nicht meckern. Also würde ich mir, wäre fast ein bisschen zu schade als reines Winterbike.
Ich glaube, gerade dieses Modell leidet tatsächlich drunter, dass es bei ganz vielen BMW-Fans gar nicht so auf dem Schirm ist. Und noch weniger bei denen, die eigentlich sogar eine gewisse Abneigung gegen die bayerische Marke hegen, weil sie denken, total überteuert. Aber das ist gerade bei diesem Modell eben überhaupt nicht der Fall.
Ja. Und also, ich meine, man kriegt schon auch BMWs natürlich um die 2000 Euro, aber das sind dann, ja, wie erwähnt, das sind dann ältere Boxer, auch größere, schwerere Motorräder, teilweise natürlich auch schon mit ABS. Aber wie gesagt, ich wollte ja was halbwegs Modernes haben und die F800S, die waren, jetzt müsste ich selber nachschauen, ich glaube, die gab es so ab 2006 rum. Also ist jetzt auch schon bald 20 Jahre her, okay, klar, aber in meiner Wahrnehmung immer noch ein halbwegs modernes Motorrad. Und deswegen jetzt auch mein erster Tipp und eigentlich das, was auch meine erste Wahl wäre.
Okay, soll ich gleich mit meiner, eigentlich habe ich ja nur erste Wahl, aber dann kann ich vielleicht gleich eben auch noch das Thema BMW kurz aufnehmen. Mhm. Du hast 2000 Euro gesagt. Ich habe mein Preisfenster ein bisschen weiter gefasst. Ich verdiene ja auch.
Das wollte ich jetzt gerade sagen.
Von daher denke ich mal, also bei mir wäre so die obere Schmerzgrenze für ein Winterbike vielleicht sogar bei 4000 Euro. Aber ich würde ja überhaupt nicht rumheulen, wenn ich auch nur 1000 Euro bezahlen müsste. Beziehungsweise wenn ich jetzt so ein Motorrad weiterempfehlen würde. Aber dann fange ich mal an in dieser doch ein bisschen teureren Klasse. Mir war nur aufgefallen über einen Freund und Bekannten, der wieder eingestiegen ist, mit dem ich hier vor kurzem oder letztes Jahr eine Tour durch die Westalpen gemacht hatte. Der hat seinen Wiedereinstieg mehr oder weniger wie die Kind zum
Jungfrau zum
Kinde gekommen ist, irgendwie auf einer Grillparty, wo bei einem Nachbarn unter einer Plane ein Motorrad stand. Da hat er gesagt, sag mal, was steht denn da für ein Motorrad? Ach du, das ist irgendwie so eine BMW GS. Hat er gefragt, kann ich mal angucken? Ja, klar, dann war es eine 1150 GS, also schon durchaus natürlich ein bisschen älter. dann hat der Nachbar gesagt, ach, fahre ich überhaupt nicht mehr. Willst mitnehmen? 500 Euro kannst du haben. Also, das sind natürlich Glücksfälle. Ja. Ne? Das Ding hat irgendwelche, das hat dann, glaube ich, auch schon 80.000, 90.000 Kilometer runter gehabt. Und er war natürlich super happy. Er musste noch in einen neuen Anlasser investieren. Also, das waren dann nochmal ein paar hundert Euro. Da muss man aber sagen, für 1.000 Euro eine RL50 GS, auch wenn die noch so abgehangen ist, die zu finden und als Winterbike zu nutzen, das ist vermutlich eher schwierig. Ich habe aber geschaut, die Preise sind verglichen zu den übrigen GS-Preisen tatsächlich günstig. Problem an der Geschichte ist, die haben oft über 100.000 Kilometer runter. Aber vorhin hattest du ja mal so kurz auch schon angesprochen, das Thema ist ja nicht nur der Kilometerstand, sondern eben der Pflegezustand. Ja, wenn so ein Motorrad komplett durchrenoviert ist und jemand sagt, ach Mensch, ich komme einfach nicht mehr zum Fahren, dann wäre das ja durchaus auch möglich. Aber du siehst, ich habe dann in erster Linie erstmal bei den großen Reise-Enduros geschaut. Und zwar nicht nur, weil ich ein reines Winter-Alltagsmotorrad für kurze Pendelstrecken gedacht habe, sondern was mich mal reizen würde, wäre eben tatsächlich auch bei gutem Wetter, wenn es kalt ist, im Winter die Möglichkeit zu haben, ja auch mal so eine kleine Wintertour zu machen. Bis hin, dass man auch mal an einem Wintertreffen teilnimmt. Und da finde ich jetzt für meine, vermutlich auch deine Größe, man muss den Hörern sagen, wir sind beide um die 1,90 Meter, da ist das natürlich auch kein Thema, eine große Reise-Enduro zu kaufen. Aber wir liefern ja auch gleich noch ein paar Alternativen. So, und über diese großen Reise-Enduros, die gar nicht so richtig geländetauglich sind, das sind für mich eigentlich so die bequemsten Tourenmotorräder. Und da habe ich dann auch an eine Varadero gedacht. Die ist nämlich auch schon so ein bisschen aus dem Bewusstsein rausgerückt, eine Honda Varadero. Die gibt es nämlich vergleichsweise günstig.
Überrascht mich jetzt nicht so.
Das ist eben gerade für diesen Winterbetrieb ein sehr schönes Motorrad, denn im Winter wirst du kaum auf der letzten Rille fahren. Ja, das heißt, die Unterschiede, ob jetzt ein bisschen besseres Fahrwerk, ich meine, die ist sehr komfortabel abgestimmt. Aber das sind alles Sachen für, ich sage jetzt mal, eine mögliche Wintertour, die man macht, die bei so einer Varadero jetzt nicht weiter ins Gewicht fallen, selbst eben nicht das eigene hohe Gewicht. Der Vorteil ist, weil viele, die sowas gekauft haben, die haben schon ja Heizgriffe, eine hohe Scheibe und andere Features dran, die so ein Motorrad dann auch etwas wintertauglicher machen. Und ja, die gibt's dann übrigens auch schon mit ABS, so um die 3.500 bis 4.000 Euro und dann mit Topcase, Koffern, fand ich jetzt ganz attraktiv. Und in dieser Kategorie hatte ich dann übrigens auch nochmal nach einer Super Tenere geguckt. Somit die ersten Baujahre, wann ist die gekommen? 2009, 2010.
Ah, ich dachte jetzt schon im Vorgespräch, dachte du sprichst von der älteren Super Tenere. Aber du meinst tatsächlich die.
Ja, die 1200er. Die letzte, die es gab, die 1200er. Z, ja. Genau. Ah. Aber da ist das Problem, die ist natürlich erstens neuer. Verglichen jetzt zu den anderen beiden, die ich gerade genannt habe. Und die wird recht hoch gehandelt. Das Angebot ist vergleichsweise gering. Die Nachfrage ist recht hoch, weil die eben auch bekannt ist als gutes Tourenmotorrad. Da würde man vermutlich eher mit 5.000, 6.000 Euro starten müssen oder hingehen müssen. Und das finde ich wiederum für so ein Winterbike, wie wir es gerade definieren, dann doch zu teuer. Also so eine Varadero wäre für mich auf jeden Fall was ganz Spannendes.
Ja, okay.
Hast du eine Honda im Angebot?
Ich habe
als alter BMW-Fahrer.
Ich hätte auch drei BMWs mir aussuchen können, aber ich habe natürlich eine Honda im Angebot, eine CBF 600. Und die wäre jetzt schon eher sowas, wo ich sage, ja, die würde jetzt, da würde ich mich jetzt nicht danach umdrehen, wenn ich sie irgendwo abgestellt habe, weil die würde mir jetzt rein optisch jetzt nicht so gut gefallen. Das wäre halt wirklich eine zuverlässige Gehhilfe, keine Ahnung. Aber ich fand es deshalb interessant, weil es auch in der gleichen Preisliga ist, also so knapp über 2000 Euro, was ich jetzt so gesehen habe, auch zwischen 25.000 und 70.000 Kilometern. Mhm. Und dann aber eben auch schon dabei oft Koffer, Heizgriffe, Verkleidung natürlich, die so ein bisschen vielleicht auch, ja, die man dann auch haben möchte, wenn es eben da doch ein bisschen eisig ist.
Ja,
und auch schon ein paar Kratzer teilweise.
Und ein unzerstörbarer Vierzylinder aus der ursprünglichen CBR 600.
Ja.
F, also eigentlich ein Sportmotor, der sich aber also wirklich so bewährt hat, dass man da auch überhaupt gar keine Sorgen haben muss, wenn der in Richtung sechsstellig geht. Und thermisch auch so gesund ist, dass der eben auch gerade diese Winterfahrten vermutlich gar nicht so schlecht übersteht.
Ja, aber da wäre auch, also grundsätzlich ist da vermutlich Honda auch eine sichere Bank, egal was für ein Motorrad, so diese sprichwörtliche Zuverlässigkeit. Ja, aber natürlich, ich hatte auch überlegt, ob man jetzt eher so in Richtung Enduro geht und so weiter, aber wir reden sowieso immer so viel über Reise-Enduros, deswegen habe ich mich da jetzt mal eher an die Modelle gehalten.
Finde ich spannend. Die CBF 600 habe ich selbst jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das stimmt aber, weil das ist ja eigentlich auch ja so von vornherein immer als Fahrschulmotorrad ein verlächeltes, aber eben sehr praxistaugliches Motorrad zum günstigen Preis. Ich hatte vorhin gesagt, wenn es richtig billig werden soll, unter 1000 Euro, da gibt es gar nicht mehr viel. In dieser Preiskategorie wird dann wirklich werden oft einfach nur rollende Probleme angeboten. Und ein paar Ausnahmen gibt es aber, und da bin ich tatsächlich auch wieder bei einer Honda gelandet, nämlich praktisch der Vorgänger oder sogar Vorvorgänger von der CBF 600, die CB 500, und zwar die PC 26 oder PC 32. Hast du die auf dem Schirm? Das ist diese Zweizylinder. Ja, Einsteiger.
Die muss ich jetzt parallel mal in der Bildersuche hier suchen.
Die Problematik ist, CB ist natürlich, heißen viele Hondas.
Ja.
Also ein 90er-Jahre-Motorrad. So, und da komme ich eigentlich zu, unabhängig von Honda, zu einer ganz spannenden Kategorie, die sich für unser Thema Winterbikes perfekt eignen. Und das ist dann auch meine immer wieder Empfehlung, wenn jemand sagt, ich brauche echt irgendwie was unter 1000 Euro. Und das muss man mal in den Kontext stellen. Wer sich heutzutage ein halbwegs vernünftiges Gebrauchtrad kauft, gibt schnell 500, 600 Euro aus. So. Und wer sich ein E-Bike kauft, gebraucht, der wird kaum unter 1500 Euro was Vernünftiges kriegen. Und wenn man sich dann mal diese Brot- und Butterklasse aus den 90er Jahren anschaut, also eben genau diese Einsteiger-Fahrschulmaschinen der 90er Jahre, Mitte 90er, das wäre zum Beispiel auch Kawasaki ER5. Wir haben sie auch Ackergäule damals genannt oder eben, wie gesagt, diese Brot- und Butterklasse. Das sind Zweizylinder, Motoren sind auch für den weltweiten Markt entwickelt worden. Die müssen sowohl in Asien als auch irgendwo in Kanada funktionieren. Das heißt, die werden auch im deutschen Winter sehr, sehr gut überstehen. Die springen immer an, die sind mehr oder weniger sehr, 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 sehr einfach aufgebaut, sodass auch jemand, der sehr wenig talentiert beim Schrauben ist, da gehöre ich zum Beispiel dazu, diese Motorräder warten kann, also selbst warten kann, vielleicht jetzt nicht komplett auseinandernehmen, aber die in diesem Anspruch Wintermotorrad eigentlich genau ins Schwarze treffen, dann haben sie einen niedrigen Verbrauch, was ja für Alltagspendler auch spannend ist. Also ich habe gesehen, wie so eine ER5 und CB500, die verbrauchen bei normaler Fahrt wahrscheinlich so 4,5 Liter. Mhm. Die bieten Platz, die sind sehr von den Abmessungen her eher klein und schmal, sind also auch etwas für Menschen, die ein bisschen kürzere Beine haben. Und eben auch, wenn jemand unter 1,70 ist, passen die einfach wirklich gut. Und die vermitteln eine unglaubliche gute Sicherheit. Die haben natürlich kein ABS oder kein Traction Control oder irgendwelche anderen Features. Aber wenn die einigermaßen moderne Reifen drauf haben und im Winter gefahren werden, dadurch, dass sie auch nicht überbordende Leistung haben, sondern was haben die, irgendwelche so um die 60 PS, dann sind das ganz, ganz zuverlässige Motorräder für den jeden Tag Gebrauch, sprich eben aber auch für den Wintergebrauch. Also für mich eigentlich das Winterbike par excellence.
Ich habe hier in der Zwischenzeit übrigens auch eine Gebrauchberatung auf motorradonline.de gefunden, von 2004.
Mhm. Oh, schon länger.
Von einem gewissen Thorsten Dentges.
Was? Wer ist das denn? Und? Was schreibt der?
Ja, ungefähr so das, was du gerade eben gesagt hast.
Guck mal, siehst du, die Wahrheit ändert sich nie.
Ich habe es mir jetzt nicht mit KI zusammenfassen lassen, den Artikel, aber...
Okay, ja.
Ja, das stimmt. Das sind natürlich diese Brot- und Butter-Motorräder, die es ja heutzutage ja schon noch irgendwie gibt, aber natürlich nicht jetzt für das Geld. Also klar.
Ja, aber es ist fast die einzige Kategorie, in der man einigermaßen bedenkenlos unter 1.000 Euro zugreifen kann.
Ja.
Also das ist, muss man ja schon sagen, bei anderen, selbst wenn mal so angebliche Schnäppchen da sind, dann legt man sich damit selbst oft ein Ei. Vielleicht kommen wir gleich auch nochmal dazu.
Ja.
Bleiben wir aber erstmal.
Ich war da auch neugierig, weil ich wollte eigentlich als dritten Tipp, wollte ich eigentlich so einen richtigen Low-Budget-Tipp haben für eben unter 1.000 Euro oder knapp drüber. Aber ich habe dann eben auch gemerkt, da sind dann wirklich Motorräder, also wenn du einen ehrlichen Verkäufer hast, dann schreib da auch rein, dass sie nicht anspringt, dass dieses und jenes gemacht werden müsste. Und bei diesen 2.000 Euro in dieser Klasse, da findest du eben viele, die zumindest laut Inserat wirklich ja quasi Schecke gepflegt sind oder eine große Inspektion erst hatten. Weil wenn ich mir dann für 800 Euro irgendwas kaufe und dann aber erstmal neue Batterien, Ölwechsel, alles Mögliche machen muss, dann hast du jede Menge Arbeit und ja. Also,
ja, und dann eben Kosten. Und wie wir vorhin ja vielleicht auch schon so ein bisschen angedeutet haben, wenn du diese Arbeiten selber machen kannst und die Zeit und die Muße hast und auch den Raum, den Platz dafür, schön und gut. Also dann kann man sich ja auch an viele Motorräder heranwagen. Aber sobald du in die Werkstatt musst, wird es halt teuer. Der einzige Vorteil ist eben, im Winter wirst du am ehesten einen Werkstatttermin kriegen. Der Nachteil wiederum ist, viele Werkstätten sind im Winter gar nicht geöffnet.
Ja. Ja. Und um überhaupt nicht in die Werkstatt zu müssen, habe ich mir jetzt neben einer Honda noch einen anderen Japaner ausgesucht.
Ah, okay.
Nämlich die Suzuki V-Strom 650, beziehungsweise die 1000er, also die allerersten, weil die komischerweise auf dem Gebrauchtmarkt, zumindest bei den höheren Kilometerleistungen, gar nicht so weit auseinander liegen. Also da hat jetzt ein paar gefunden, die hatten dann zwischen 50 und knapp unter 100.000 Kilometer. Aber auch dieser V2 ist ja wirklich bekanntermaßen robust bewährt seit ja jetzt über 20 Jahren.
Ja.
Und die gab es eben auch schon mit Griffheizung und relativ guter Ausstattung und wäre jetzt auch was, wenn man so in Richtung Wintertour gehen möchte und was Reise-Enduro-artiges haben möchte, dann ja, ist eine V-Strom, bietet sich natürlich auch an.
Ja.
Das einzige Manko, wenn man jetzt auf das ABS Wert legt, dann müsste man noch etwas mehr drauflegen. Das sind dann die späteren Baujahre. Also ich glaube, ab 2007 gab es die bei den 650ern. Und da ist man dann eher so bei 2.700, was eigentlich immer noch wenig Geld ist für das, was das Motorrad ist. Ich meine, jetzt auch rein äußerlich schlägt mein Herz jetzt auch nicht höher, muss ich ganz ehrlich sagen, aber objektiv echt eine super Empfehlung, glaube ich.
Ja, also, du hattest gerade die SV vorhin auch kurz erwähnt. Das wäre natürlich für die sich wiederum durch die Beinlänge etwas Reise-Enduro-ähnliches ausschließen würde, wäre natürlich auch so eine SV 650 dann auch
genau,
auf deinem Zettel?
Ja, die hatte ich auf dem Zettel, aber da hatte ich dann auch schon, also da bin ich schon auf ein, zwei gestoßen, die dann eben ja besagten Wartungsstau auch hatten. Aber wenn ich da jetzt etwas mehr gegraben hätte, kriegt man die, glaube ich, in der Preisklasse auch ohne Probleme. Also ich denke mal für 1,5 oder für 2.000 Euro sollte das gar kein Problem sein, so eine von 99 oder 2000 zu bekommen.
Mhm.
Ja. Aber auch da, ABS war für mich so ein Kriterium. Und ich glaube, ABS gab es bei den SVs auch ab 2007. Ich glaube, ab der zweiten Serie erst. Ja. Aber kann man sich jetzt drüber streiten. Ich würde jetzt mal sagen, gerade im Winter wäre vielleicht ABS auch nochmal eine gute Idee.
Wäre eine gute Idee. Aber, ich versuche gerade noch mal einen Schritt zurückzugehen, was ich vorhin auch bei diesen Brot- und Butterbikes schon angemerkt habe. Es ist ja die Sicherheit, die vermittelt werden muss. So, wenn wir sagen, man kommt hier mit sowas Reise-Enduro-mäßigem zurecht und du hast vorhin schon so einen freudschen Versprecher gehabt, in dem du Schotter gesagt hast. Also das Fahren im Winter unterscheidet sich, sage ich mal, gar nicht so stark vom Fahren auf Schotter. Das heißt, wer da sehr selbstbewusst und sehr fit ist, der wird auch im Winter besser und sicherer fahren. Das ist erstmal so, würde ich mal sagen, gesetzt. Da wir über Schotter in der Regel auch nicht unbedingt mit irgendwelchen gebückten Sportbikes oder mit ultraschweren Cruisern fahren, würde ich mal sagen, ist das auch ein ganz guter Anhaltspunkt, dass man sagt, alle Motorräder oder die Kategorien, die auf Schotter schon mal so konstruktionsbedingt ganz gut funktionieren, Klammer auf sollen, Klammer zu, da liegt man schon mal nicht so falsch. Also so eine V-Strom ist dann, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Man sitzt aufrecht und hat einen guten Überblick. In die gleiche Richtung könnte es dann auch gehen, wenn du jetzt sagst, ABS ist sehr wichtig. Das war bei mir aber auch schon vor Jahren, hatte ich den Gebrauchtmarkt ja auch immer hoch und runter abgescannt. Und da war mir dann mal die Versys 650 von Kawasaki aufgefallen, weil das war schon ein Motorrad, was im Neupreis recht günstig war. Das gibt es auch schon relativ lange mit ABS, also auch, ich würde mal sagen...
Auch so von Anfang der 2000er, glaube ich, kam die doch, oder?
Ein bisschen später schon. Und am Anfang gab es das immer optional und viele haben es weggelassen. Aber ich würde mal sagen, da ist die Chance sehr gut, auch wenn man Ende der Nullerjahre nach einer Versys mit ABS sucht, da müsste man auch eigentlich locker was trotz der zurzeit sehr hohen Gebrauchtpreise um die 2.500 finden. Und das wäre für mich gegenüber den Ackergäulen, also der Brot- und Butterklasse, um die 1.000 Euro nochmal so eine Vernunftslösung. Ich sage jetzt mal, 2.500 Euro ist Geld, aber da kriegt man dann tatsächlich ja eben dann doch durch das ABS nochmal ein Feature, inklusive eines Motorrads, was sich eh sehr leicht und gut fahren lässt, sicherlich auch nicht so viel Gewicht mit rumschleppt wie jetzt so eine große Varadero 1000, die ich am Anfang favorisiert habe. Also eine Versys 650 oder auch eine Transalp 700, die ist auch nicht mehr bei vielen auf dem Schirm, auch mit ABS. Oder wer ganz weg will von der Reise-Enduro-Crossover-Bike-Geschichte und wieder was braucht mit einer niedrigen Sitzhöhe, die NC700S, auch mit ABS, wäre auch in der Preisliga sicherlich zu bekommen, also sprich um die 2.500 Euro, in einem vernünftigen Zustand, kein Picobello-Bike, aber definitiv technisch gut dastehend, und das wäre eigentlich auch ein gutes Winterbike.
Ja, ist eigentlich schon überraschend, wie viel oder wie groß das Angebot dann doch ist von echt gut funktionierenden Motorrädern, wo man auch weiß, die sind grundsätzlich zuverlässig.
Richtig.
Und kosten gar nicht so viel Geld.
Gut, und die sind für viele Leute unsexy. Aber wir haben ja gesagt, uns macht es ja dann nichts aus, wenn wir im Winter sowieso riskieren, irgendwelche angefressenen Oberflächen oder ja, also gerade das Leichtmetall ist ja sehr empfindlich, wenn du so Alufelgen hast, die jetzt vielleicht nicht tiptop eluxiert sind. Da kann schon so ein Winter mit Salz die für immer eigentlich entstellen, aber sie machen sie ja nicht kaputt. Also es ist ja. Man kann ja damit weiterfahren.
Ja, ich will nochmal kurz das aufgreifen, was du gerade eben gesagt hast, mit wie auf Schotter fahren und auch um den nochmal zum Anfang zu kommen. Ich denke da wirklich bei Winterfahren, ich denke da an Tage, an denen es kalt ist und vielleicht nass ist, feucht ist, wo eben Salz auf der Straße ist, aber ich denke jetzt nicht explizit an, ich sage jetzt mal, fahren auf Schnee oder auf Schneematsch versauten Straßen.
Ja.
Das grundsätzlich, weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da würde ich dann ehrlich gesagt auch doch das Auto bevorzugen. Ich fände es natürlich sehr spannend, mal so auf Schnee zu fahren, wenn halt ringsrum auch der Platz dann da wäre. Aber ich sage jetzt mal, im Verkehr mitschwimmen wollen auf einer rutschigen Straße, das kann man machen, aber...
Das machen die wenigsten. Fällt mir nur ein Freund ein, der allerdings sehr, sehr gut Enduro fährt und der in Köln wohnte und damals eine Freundin in Bielefeld hatte, ist jetzt nicht gleich um die Ecke. Und der im Winter dann immer eigentlich ganz froh war, wenn denn eine richtige geschlossene Schneedecke war, weil er meinte, dann ist auf der Autobahn nicht so viel los. Dann kann er mit seiner, was hat er damals gehabt, eine XL250, also eine leichte Enduro, kleine Enduro, ist der praktisch immer über den Schnee, über die Autobahn gefräst und hat sich gefreut, dass da jetzt nicht so viel los ist. Aber wie gesagt, der würde auch vermutlich einmal quer durch die Sahara fahren können und das wäre für ihn auch keine größere Herausforderung. Das kann man nicht unbedingt jedem empfehlen.
Ne? Ja.
Nee, es ging ja uns auch mehr darum, wenn man jetzt in einer schlechten Jahreszeit fährt und vielleicht auch so ein Pendelmotorrad sucht. Da bin ich auch noch auf eine Klasse gekommen, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Vielleicht nur, dass wir es einmal kurz am Rande bemerkt haben. Selbst wenn man eingefleischter Motorradfahrer ist, man kann sich auch mal ein bisschen bei den Großrollern umgucken. Also so ein T-Bax bin ich mal gefahren, fand ich super und super spannend. Aber auch so ein Honda Integra, der ja konzeptionell die gleichen Gene hat wie jetzt eine NC700S oder auch so ein 300er Kimco-Roller oder was es da alles gibt. Die sind oft vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser und bieten natürlich auch jetzt, sage ich mal, noch einen speziellen Wetterschutz. Problem ist oft die ein bisschen kleineren Reifen. Also man hat einen besseren Spritschutz für die Beine und alles auf dem Roller definitiv im Winter für so Pendlerfahrten. Und die fahren sich ja wie so ein kleines Einspurauto. Also so gesehen wäre das auch noch was man in Erwägung ziehen kann.
Ja, aber ich habe ja jetzt auch jahrelang für den Motorradkatalog Kymco betreut und hat mir auch ein Stück weit die Augen geöffnet, wie viele, wenn man irgendwie günstige Mobilität sucht, dann kommt man eigentlich an einem Roller sowieso nicht vorbei. Aber
genau. Aber es ist halt kein Motorrad. Die Kopfsperre muss man einmal abgebaut haben.
Ja.
Ich würde auch mal ganz gerne etwas sagen, weil es ja auch um das Thema Budget geht, Geld sparen und so weiter. Kleiner Tipp, einfach nur den Kaufpreis zu sehen, ist ein Fehler. Also man muss schon so ein bisschen sich auch Geld zurückhalten oder auch mit einberechnen, wenn man sich diese günstigen Motorräder kauft. Gerade die schon so ein bisschen abgehangen und irgendwo rumstehen. Das wirkt erstmal ganz attraktiv. Leider gibt es gerade bei diesen Motorrädern öfters Schäden, die nicht auf den ersten Blick zu sehen sind. Also die typischen Standschäden. Ne? Zugesetzte Vergaser. Das ist gar nicht mal böse Absicht vom Verkäufer, sondern die verkaufen die ja oft so günstig, weil das Ding schon irgendwie lange rumstand. Und dann hast du so rissige Leitungen oder poröse Dichtungen, vielleicht sogar Rost im Tank. Also da mal mit der Taschenlampe rein schauen. Alles, was so angelaufene Oberflächen sind, bleiches Plastik, das ist nur Kosmetik. Ich finde, da kann man sehr gut mit leben und da kann man auch gut Abstriche machen. Also wer die Erwartung hat, jetzt ein Picobello, wunderschönes Motorrad sich in die Garage zu stellen und das gleichzeitig im Winter anzuwenden, das widerspricht sich ja. Also ich würde mir jetzt nicht irgendwie mein Traummotorrad, irgendeine heiße Italienerin als Wintermotorrad planen, sondern da soll ja eine gewisse Nüchternheit dann auch mitfahren. Aber wenn ich anfange, dass ich kaum fahre ich das Motorrad, wieder Geld in die Hand nehmen muss, dann ist es auch nicht im Sinne des Erfinders.
Ja, das ist eben die Kunst, mit dem wenigen Budget, was man dann eben hat, da was möglichst technisch Gutes
genau
zu finden.
Ich meine, so ein paar ganz einfache Maßnahmen, natürlich erstmal das richtige Öl wählen. Ne? Also was die Viskosität angeht, dass das für den Winter passt. Da braucht man keine Werkstatt für. Das kann man sogar selber hinkriegen. Batterie drauf achten. Okay, wie alt ist die Batterie? Kann man ja auch durchaus sagen, dann nehmen wir eine, da ist die Batterie schon platt. Vielleicht kann man dann den auch runterhandeln, den Verkäufer, und plant dann schon gleich eine etwas leistungsstärkere Batterie. Noch was ich ganz nett fand, das habe ich auch mal ausprobiert hier bei uns. Es gibt auch so, die man an die Batterie anschließt, so Kontrollleuchten. Kennst du das?
Ja, die dir da den Ladezustand zeigen.
Das ist für Winterfahrer eine spannende Sache. Nicht, dass du da morgens wirklich stehst und ein Problem hast, dass man da einfach
so ein bisschen... Oder für
Seltenfahrer. Bitte?
Oder für Seltenfahrer.
Ja, für Seltenfahrer auch. Dann eben, genau, wenn du eben nicht jeden Tag fährst. Aber wenn du dann sagst, okay, du hast jetzt mal eine längere Phase, da schneit es und Regen, und nach ein paar Wochen willst du dann aber, ja, noch nicht zur Motorradsaison, aber du willst schon wieder fahren. Sowas kann ganz, ganz gut und sinnvoll sein. Dann natürlich den Reifendruck prüfen. Finde ich jetzt auch nicht ganz unwichtig. Ja, und klar, natürlich gehört dann irgendwie auch zur Ausstattung so ein vielleicht Batteriefrischhaltegerät und Ähnliches.
Ja. Was mir noch gerade einfällt, habe ich auch selber schon mal gemacht, Heizgriffe kann man natürlich auch nachrüsten.
Ja.
Also, wenn man jetzt nicht eh schon Heizhandschuhe hat oder was auch immer, aber ich bin da sehr empfindlich mit kalten Fingern, und deswegen wäre das wirklich was ich dann auch einplanen würde, wenn es nicht eh schon an Bord ist.
Genau, weil das jetzt auch von der Ausgabe je nach Motorrad und Zugänglichkeit und Nachrüstbarkeit jetzt nicht so teuer ist, nur dann wirklich da auch drauf achten, was muss ich wirklich machen, um das Ding zu montieren, wie aufwendig ist das Ganze. Das meinte ich aber bei den Motorrädern, die wir teilweise genannt haben, ist ja schon das Spannende, dass es irgendjemand schon vor dir gemacht hat.
Ja.
Denn zur Serienausstattung gehört es leider nicht immer, genauso wenig wie eine Sitzheizung. Also ich finde
das. Das wäre in der Preisklasse wirklich vermessen.
Ja, genau, aber wir haben ja hier unsere Multistrada V4 gerade 100.000 Kilometer verabschiedet aus dem Dauertest. Und die habe ich mir zum Beispiel öfter mal im Winter gegriffen mit der Sitzheizung. Fand ich richtig klasse. Aber da sprechen wir natürlich über eine ganz, ganz andere Kategorie. Vielleicht muss es dann einen Schaffell auch tun.
Hatte die eine richtige Sitzheizung oder war das einfach die hinteren beiden Zylinder?
Nee, die hatte eine richtige Sitzheizung.
Ach so.
Ja, das hat auch tatsächlich, also Heizgriffe, Sitzheizung, und das muss man sagen, fand ich ganz spannend, auch aus unserem Reisebereich. Du müsstest dich auch noch dran erinnern, da haben wir auch eine Reisegeschichte zugespielt bekommen von Ducati selber, die das als Art Heizung gemacht haben, die dann mit zum Nordpolarkreis gefahren sind.
Ja.
Ja, zwei Enduro-Fahrer aus Italien, die sicherlich auch gut fahren können, aber die Bilder waren spektakulär, ne? Und das war mal eine richtige Winterfahrt.
Das war dann eine richtige Wintertour, genau. Also da, die hatten aber auch Spikes in den Reifen, und das ist genau der Aspekt, den wir jetzt mit dieser Folge ein bisschen ausklammern wollten, weil dieses Thema Wintertouring, nicht nur zum Elefantentreffen, sondern vielleicht wirklich eine große Reise, das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, wo man dann auch nochmal ganz andere Tipps beherzigen kann.
Ja, oder muss. Also darüber habe ich auch schon Geschichten gemacht. Es gab einmal den Herrn Bongard, ganz interessanter Mensch aus dem Bayerischen, der regelmäßig im Winter unterwegs ist. Und die Geschichte muss ich mal wieder rauskramen. Also der hat so viel zu erzählen gehabt. Und ich hatte auch mal mit... irgendjemanden, der war sogar, ich glaube, der war Saunameister, fand ich, oder Saunabaumeister, also der hat Saunas hergestellt. Also ich glaube jetzt nicht jemand, der wedelt in der Sauna, sondern eher der Saunas hergestellt hat. Und der ist an Silvester mit Enduros ans Nordkap gefahren. Also Respekt, da komplett im Dunkeln, insgesamt 6000 Kilometer über eine geschlossene Schneedecke. Und das ist natürlich wie so eine kleine Mount Everest-Expedition. Also wer da nicht die richtige Kleidung hat, der verliert auch seine Zehen oder so oder mehr. Ja, das ist jetzt nicht das, was wir unseren Hörern empfehlen wollen, sondern ich hatte es erwähnt, ich hätte mal Lust, im Winter so eine Tour zu machen, aber in einem bescheideneren Umfang, wenn das Wetter so ein bisschen mitspielt. Das kann seinen Reiz haben, wenn man wirklich ganz alleine in der Landschaft unterwegs ist.
Ja. Ja, also mir hat das letztes Jahr schon gereicht, als ich zu diesem First Ride of the Season in Südtirol gefahren bin. Da bin ich ja auch mit unserer Dauertest Transalp gefahren und da war ich auch, also ich bin noch nie so stressfrei von Südtirol über den Brenner gefahren. Da war ich auch fast garantiert der einzige Motorradfahrer, aber es war halt echt irgendwann einfach nur noch kalt und eklig. Und ja, wenn jetzt noch Schnee dazugekommen wäre, also da macht mir das einfach keinen Spaß mehr.
Okay, dann für mich abschließende letzte Frage. Kardan oder Kette, ist das relevant für Fahrer, die sich ein Wintermotorrad kaufen wollen? Wie ist deine Meinung dazu?
Da gibt es wahrscheinlich viele Meinungen. Also
ja, ich frage dich sagen, mal als jemand mit einer gewissen BMW-Tendenz.
Naja, also...
Ach, stopp, du hast ja die F800S dir ausgesucht.
Ja eben, die hat einen Zahnriemen, also sehr entspannt. Genau. Naja, also ich würde sagen, natürlich ist ein Kardan dann, gerade da wird das ausspielen, dass er eben so pflegeleicht ist. Bei einer Kette, gut, dann muss man sie halt öfters schmieren, also finde ich, spielt jetzt nicht die große Rolle.
Ja.
Ich meine, man könnte eh darüber diskutieren, ob, auch wenn es so eine Wintergurke ist, ob man nicht trotzdem ab und zu mal irgendwo ein paar Teile ein bisschen einfettet oder einsprüht, bisschen Pflege noch reingibt. Aber das würde jetzt, glaube ich, auch den Rahmen sprengen.
Ja, ja, genau. Aber vom
Prinzip. Aber Kardan oder Kette, ich wäre da, würde für mich jetzt nicht die große Rolle spielen.
Die Investition soll ja möglichst klein bleiben. Deswegen würde ich sagen, genau, Heizgriffe, wer sich die nicht leisten kann, die so Windabweiser, Handprotektoren, sowas macht natürlich eine ganze Menge aus und kostet oft auch nicht so viel. Vor allen Dingen, wenn man sie irgendwo über Kleinanzeigen gebraucht oder so kauft. Kann man auch ein bisschen basteln am Motorrad und das Motorrad so ein bisschen winterfrisch zu machen, eben genau an den richtigen Stellen mit Schutzölen das Ganze oder Sprays behandeln, sicherlich kein Fehler. Also ich würde mal sagen, wenn man so 1.500 Euro, damit geht's wahrscheinlich los, inklusive schon einplant, dass man die eine oder andere Sache vielleicht noch dann ersetzen muss. Da geht's so preislich dann los, dann hat man eigentlich ein gutes Winterbike und ja, ab 2.500 Euro wird's dann wahrscheinlich richtig spannend.
Da wird's luxuriös.
Ja, genau.
Okay.
Ob man dann, genau, man muss dann den Schritt im Sommer natürlich auch wieder hinkriegen, sein Wintermotorrad stehen zu lassen. Also man muss was Attraktiveres im Sommer stehen haben. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt man ja ein ganz anderes Verhältnis zum Motorrad.
Das war genau die Geschichte vom Rolf damals.
Genau.
Aber ja.
Und so kriegen wir den Bogen zum Anfang.
Genau.
Ich schwinge mich jetzt aufs Motorrad übrigens und genieße noch die letzten sommerlichen Strahlen.
Ja, sehr gut.
Und die Temperaturen über 20 Grad, sage ich mal.
Ja. Damit hätte ich auch nur noch die Frage ins Plenum, ob es denn unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch Winterfahrer gibt. Und wenn ja, was fahrt ihr denn?
Oder wie definiert ihr überhaupt Winterfahren? Wann beginnt für euch Winterfahren? Erst an Weihnachten oder wenn der erste Schnee fällt? Oder
erst
schon
bei minus 20 Grad.
Bitte?
Erst bei minus 20 Grad, so, vorher steige ich nicht aufs Motorrad.
Was, also hoffentlich noch nicht so schnell, dass Wintertemperaturen plus 20 hier sind.
Ja.
Gut.
Okay. Also, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Wir sagen ciao.